Die sicheren Häfen sind nicht sicher. Eine Atheistin flieht von Iran nach Hamburg und wird in deutschen Flüchtlingsunterkünften weiter angefeindet. Interview und Bearbeitung: Jan-Christian Petersen. Sprachmittler: Human Mirafati. Sprecherin: Lilly Janik. Mein Name ist Mahsa. Ich bin in Iran geboren und aufgewachsen. In meinem Ausweis steht, dass meine Religion der Islam ist. Doch das stimmt nicht. Ich hatte diesbezüglich keine Wahl. Richtig ist, dass ich in den Islam hineingeboren wurde. Wer in Iran lebt und den Islam aufgibt, wird hingerichtet. Die Apostasiegesetze gehören zu den härtesten der Welt. Ich bin nach Deutschland geflohen, in einem Schlauchboot übers Mittelmeer. Als Frau ist die Bevormundung in Iran besonders schlimm. Ich habe das bereits während meiner Schulzeit erlebt. Als kleine Kinder sind wir noch alle gleich. Dann lernen wir anhand der religiösen Texte, dass wir als Mädchen nicht dieselben Rechte haben wie die Jungen. Auch außerhalb der Schule habe ich das gemerkt. Wenn ich vom Fenster in meinem Elternhaus auf die Straße geblickt habe, konnte ich sehen, dass die Jungen anziehen durften, was sie wollten. Wir Mädchen hingegen mussten auch in der Sommerhitze immer lange und dunkle Sachen tragen, um unsere Körper so zu bedecken, wie es der Islam für uns bestimmt. All das hat mich schon in sehr jungen Jahren traurig gemacht. Man will da wirklich nicht als Mädchen, sondern als Junge geboren sein. Ich habe Hass gegen mich als Frau entwickelt, und das in einer Zeit, in der ich 8 Jahre alt gewesen bin. Als ich dann aufs Gymnasium ging, hatte ich versucht, meine Haare immer möglichst kurz zu tragen und mich wie ein Junge anzuziehen. Ich wollte schließlich wie ein Junge angesehen werden, um mehr Freiheiten zu bekommen. Ich wusste ja inzwischen, dass die Jungen ihr Leben gestalten konnten, wie sie wollen. Die konnten später auch heiraten, wen sie wollen, und zwar bis zu 4 Frauen. Das erlaubt ihnen der Koran. Als Mädchen haben wir diese Freiheiten nicht. In der Schule wurde uns beigebracht, dass wir Schmutz sind, sobald wir nur einen Freund haben. Ich war sehr frustriert. Man kann sich kaum vorstellen, wie es ist, nur zu existieren, um einem religiösen Vorurteil gerecht zu werden. Ich bin mehrmals verhaftet worden, weil ich mein Kopftuch nicht richtig getragen hatte. Inzwischen war ich 15 Jahre alt und hatte mich aufgrund solcher Erfahrungen dann auch mit anderen Religionen beschäftigt. Beispielsweise gibt es in Iran auch eine jüdische und christliche Minderheit. Im Zuge dessen hatte ich auch einmal eine Lehrerin gefragt: Warum müssen all diese religiösen Autoritäten einem immer sagen, was man darf oder nicht darf? Warum muss man immer Angst haben vor einem religiösen Oberhaupt, das einem vorschreibt, was man zu tun oder zu lassen hat? Meine Lehrerin hat mir geantwortet, dass das sehr gefährliche Fragen sind. Solche Fragen dürfte ich nicht stellen. Sie hat mich dann zur Religionslehrerin weitergeschickt. Auch meine Mutter und mein Vater wurden informiert. Von da an bekam ich verstärkt Unterweisung in Glaubensfragen. Ich habe gemerkt, dass mir der Religionsunterricht die Kraft zum eigenständigen Denken raubt. Während meiner Studienzeit habe ich dann Studentinnen und Studenten kennengelernt, die genauso dachten und fühlten wie ich. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Es gab auch einige Dozenten, die mit mir über religionskritische Fragen gesprochen haben. Das ist eigentlich streng verboten. In Iran ist aber nahezu das gesamte soziale Leben vom Islam geprägt. Religionskritische Fragen im Sozialpädagogikstudium außer Acht zu lassen, ist nahezu unmöglich. Kamen wir dennoch kritisch auf die Religion zu sprechen, haben wir große Probleme gekriegt. Auch die Dozenten. Wer diesbezüglich auffällt, bekommt einen Eintrag in seine Akte. Manchmal auch Schlimmeres. In meinem Fall reichen diese Akteneinträge bis in die Grundschulzeit zurück. Deswegen war es für mich später auch viel schwieriger, eine Arbeitsstelle zu bekommen. Nach meinem Studium wollte ich vor allem mit jungen Menschen arbeiten. Schließlich hatte ich beantragt, dass ich in einem Gefängnis mit minderjährigen Straftätern tätig sein wolle. Als Frau durfte ich dort die Mädchen bis 18 Jahre und die Jungen bis 13 Jahre mitbetreuen. Einige Jugendliche waren dort auch wegen Blasphemievergehen inhaftiert. Einer der minderjährigen Jungen saß dort ein, weil er im Streit einen anderen Jungen tödlich verletzt hatte. Bis zu seiner Volljährigkeit musste er im Gefängnis bleiben. Dann sollte er hingerichtet werden. Die gesamte Familie des Opfers sprach sich gegen die Hinrichtung aus, bis auf den Bruder. Das islamische Recht sieht vor, dass die Familie des Opfers in letzter Instanz entscheiden kann, ob ein solches Todesurteil vollstreckt wird. Die Stimme eines einzigen Familienmitglieds genügt, um die Hinrichtung durchzusetzen. Wir haben versucht, den Bruder umzustimmen. Vergebens. Die minderjährigen Mädchen, die im Jugendarrest einsaßen, waren vor allem dort, weil sie sich prostituiert hatten. Meist stammten sie aus armen Familien, die Geld brauchten. In anderen Fällen waren sie aufgrund prekärer Familienverhältnisse von zu Hause weggelaufen oder aus anderen Gründen obdachlos. Sie prostituierten sich, um die Nacht über eine Bleibe zu haben. Anstatt danach zu fragen, was die Mädchen bewegt und warum sie sich das antun, sind sie im Gefängnis immer nur schlecht behandelt worden. Wir haben beispielsweise versucht, mit den Mädchen über Geschlechtskrankheiten zu sprechen. In Iran wird aber zum Beispiel auch nicht über AIDS geredet. Stattdessen heißt es, dass die Krankheit bei uns kaum existiert. Man beantwortet diese Dinge lieber mit der Religion. Zu diesem Zweck wurden die inhaftierten Mädchen dann auch regelmäßig von besonders religionskundigen Frauen besucht. Die haben ihnen dann immer wieder gesagt, dass sie schmutzige Menschen sind. Sie haben ihnen gesagt, dass sie Dreck sind und nichts wert, weil sie nicht so leben, wie der Koran es für sie vorgibt. Besonders schlimm war das im Ramadan. Während des religiösen Fastenmonats gab es auch für die inhaftierten Mädchen den ganzen Tag lang nichts zu essen. Nach einiger Zeit hat man die Mädchen dann wieder freigelassen. Weil man sich ihren Fällen nicht wirklich angenommen hatte, waren sie nach ein paar Tagen oder Wochen wieder im Gefängnis. Als mein Arbeitsvertrag ausgelaufen war, habe ich die Stelle gewechselt. Ich konnte die Ungerechtigkeit, mit der man unser Engagement behandelt hat, nicht mehr ertragen. Ich wurde dann in einer Schule tätig. Dort habe ich mit autistischen Kindern gearbeitet. Nebenbei habe ich mich in einer iranischen Sozialorganisation betätigt, die sich für missbrauchte und obdachlose Frauen einsetzt. Auf unseren Treffen haben wir auch immer wieder Artikel zu den sozialen Verhältnissen in Iran verfasst und ins Internet gestellt. Wir haben zum Beispiel gefragt, warum in Iran überhaupt so viele Menschen auf der Straße leben müssen, wenn wir doch ein so fortschrittliches Land sind. Dazu muss ich sagen, dass die meisten Engagierten ebenfalls Atheisten waren wie ich. Deshalb haben wir auf unseren Treffen auch über religionskritische Fragen diskutiert. Das durften wir natürlich keinesfalls öffentlich tun. Das ging nur im Verborgenen. Im Rahmen unserer Aktivitäten nahmen wir dann auch an Demonstrationen, an Gewerkschafts-, Lehrer- und Arbeiterstreiks teil. Manchmal wurden welche von uns verhaftet. Gleichzeitig bekam ich in der Schule, in der ich zu dieser Zeit tätig war, immer mehr Schwierigkeiten, weil ich nicht an religiösen Festen teilnahm. Auch hatte ich mit einigen Kindern über religiöse Dinge gesprochen, was einmal mehr in meiner Akte vermerkt worden war. Während einer Demonstration zur Unterstützung von Arbeitern bin ich dann verhaftet worden. Im Gefängnis wurde ich verhört. Sie wollten mir genau nachweisen, wann und wo ich mich kritisch über die Religion geäußert hatte. Ein paar Tage lang blieb ich eingesperrt. Ich habe ein Geständnis unterschreiben müssen, in dem ich zugebe, dass ich mich abfällig über die Regierung und den Propheten geäußert hatte. Nach meiner Freilassung bekam ich Depressionen, auch weil meine Familie nun immer stärker unter Druck geriet. Dennoch engagierte ich mich weiter. Ich pflegte immer mehr Kontakte zu Iranern im Ausland, aber auch zu Atheisten in Iran, in Schweden und vor allem in Deutschland. Eines Tages hat der iranische Geheimdienst meine Wohnung gestürmt. Ich war glücklicherweise nicht zu Hause, als das geschah, aber meine Kontakte und meine E-Mails waren allesamt in meinem Computer. Den haben sie mitgenommen. Als ich davon hörte, musste ich aus dem Iran fliehen, ohne mich von meiner Familie verabschieden zu können. Zunächst bin ich in eine andere Stadt gegangen, um mich dort zu verstecken. Nach einigen Tagen habe ich mich zur türkischen Grenze aufgemacht. Ich bin durch die Türkei bis zum Mittelmeer gelangt. Von hier aus wollte ich mit der Flüchtlingswelle nach Deutschland oder nach Schweden weiterreisen. Für die Überfahrt habe ich Menschenschleppern Geld bezahlt. Weil ich nur eine Alleinreisende und dazu noch eine Frau war, hat man mir keine Rettungsweste gegeben. Unser Boot war ein Schlauchboot. Wir haben in diesem Schlauchboot mit 25 Leuten gesessen. Im Winter, im Mittelmeer. Auf dem Meer drohten wir des Öfteren zu kentern. Das waren die schlimmsten Momente, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Als wir an der griechischen Küste ankamen, wurden wir von Menschen aus dem Wasser gezogen. Da waren Frauen und Männer, die gesagt haben, ihr habt es geschafft, ihr seid gerettet. Aber ich konnte nicht glauben, dass ich tatsächlich gerettet war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin schon tot. Wir blieben ein paar Stunden an der Küste und erholten uns, so gut wie es ging. Und dann sind wir einfach losgelaufen. Manchmal kamen wir auch mit Bussen weiter. Andere Male wurden wir von Menschen mitgenommen, die wir dafür bezahlten. Auf einem Fußmarsch in Mazedonien bin ich in ein Loch gestürzt und verletzte mich am Bein. Behandelt wurde ich erst, nachdem wir Kroatien durchquert und in Slowenien angelangt waren. Hier stießen wir auf Helfer vom Roten Kreuz. Von Slowenien aus ging es weiter über Österreich bis nach Deutschland. Nach mehreren Tagen in Süddeutschland kam ich in Hamburg an. Die Erstaufnahmeeinrichtung bestand aus einer großen Halle. Es gab nur ein paar Trennwände, die man für Familien mit Kindern aufgestellt hatte. Alle anderen, Männer und Frauen, waren dort zusammen untergebracht. Einige muslimische Männer in den Unterkünften haben mir nachgestellt und sich an mich herangemacht. Weil ich kein Kopftuch trug und normal lebte, dachten sie, sie konnten mich schlecht behandeln. Das wurde auch nicht anders, nachdem man uns auf andere Wohnunterkünfte verteilt hatte. Auch die Frauen, mit denen ich ein Zimmer geteilt habe, sagten mir oft, dass sie mich am liebsten gar nicht hier haben wollten, weil ich eine Ungläubige war. In Iran hatte ich zuletzt immer mehr um mein Leben fürchten müssen, weil ich Atheistin bin. Als ich nach Europa kam, dachte ich, dass ich nun endlich frei leben könne, ohne mich durch die islamischen Regeln und Rituale eingeengt zu fühlen. Doch gerade in diesen beengten Wohnsituationen, wie sie in den Flüchtlingsunterkünften herrschen, ist es eine zusätzliche Belastung, wenn man als religionsfreier Mensch ein ganz normales Leben führt. Ich hatte auch versucht, den Sozialarbeiterinnen mein Problem zu schildern. Einige waren sehr nett. Für die meisten war aber ich das Problem. Als Atheistin wurde ich in den Flüchtlingsunterkünften als Teil einer Minderheit angefeindet, die von den Sozialarbeiterinnen überhaupt nicht als solche erkannt wurde. Dann kamen die christlichen Missionare. Das war besonders in der Erstaufnahmeeinrichtung der Fall. Einige Geflüchtete sind konvertiert. Denen wurde dann plötzlich auch mit ihren Asylanträgen geholfen. Manchmal habe ich gefragt, ob man mir nicht auch helfen könne. Das haben sie abgelehnt, weil ich nicht zum Christentum konvertieren wollte. Als diese christlichen Gruppen missionierten und einige von den Geflüchteten mitgegangen sind, hat man den Konvertiten auch gesagt, dass sie nun ihren Namen in einen christlichen Namen ändern müssten. Das empfand ich als pure Diskriminierung und als eine Form von Rassismus. Warum muss man aus einem orientalischen Vornamen eine Art europäischen Vornamen machen? 3 Jahre habe ich so mit mir fremden Menschen in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften auf engstem Raum gelebt. Seit Anfang 2019 habe ich eine eigene Wohnung. In den Iran kann ich nie mehr zurück. Am meisten vermisse ich meine Familie.